Wow.
Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Wollt ihr noch was loswerden? Was Lustiges für den Anfang?
Ghost. Wie heißt die E-Mail-Adresse vom Papst?
Mail.
Nee, nee.
Sag.
Ubi at Orbi. So.
Hallo und herzlich willkommen zum 175. Pencast. Wir hassen Filme. Heute sprechen wir über A Ghost Story, der Film, in dem Casey Affleck ein weißes Laken übergeworfen wird, und Loving Vincent, der Film, der aus 800 Millionen Ölgemälden besteht. Ich bin Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer.
Hallo.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo.
Ich dachte gerade, du wärst der Geist aus Ghost Story. Ganz kurz ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ja, 175, ich glaube, das war mal der Plan bei mir, irgendwie, dass wir da nochmal einen Livecast machen. Es ist jetzt aber auch irgendwie schnell und doch lang vergangen, die Zeit, seitdem wir da bei der 150 im Leica in Neukölln waren, oder?
Krass, dass wir bei Cast 175 sind. So gefühlt hätte ich gedacht, wir wären so bei Folge 61 oder so. Ganz bestimmt, das stand echt mal im Raum, aber da ist uns, glaube ich, auch das Leben in die Quere gekommen, denke ich. Also,
wie bei den besten Geschichten,
ja. Ja, wieder bei den besten Geschichten. Ja, und auch mal wieder unser Planungstalent, was den Cast angeht. Ich glaube, bei solchen Sachen muss man die einfach direkt irgendwie festnageln, möglichst, wenn es geht, und damit man die dann auf jeden Fall auch einfach macht. Ging jetzt doch schnell rum, aber ich hätte mal wieder auch so richtig Bock auf den Livecast. Das hat richtig Spaß gemacht im Leica, als wir da waren. Naja, bei 200 dann. Noch ein halbes Jahr.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch in meinem Terminkalender gesehen, dass ich den von Januar bis März diesmal nicht in Südostasien bin. Also vielleicht können wir das ja dann auch irgendwie schon so ein bisschen planen. Leute, es ist nicht mehr so lang, das Jahr und das Film. Ja, wir machen jetzt noch diesen Cast, dann noch einen, und dann gibt's schon den Film des Jahres.
Ja.
Ich wüsste gar nicht, wie viele Filme ich jetzt nennen könnte, die mir sehr gut gefallen haben in diesem Jahr. Wenn mir jetzt jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde, so 6, 7 oder so würden mir vielleicht spontan einfallen.
Mhm.
Nächsten Cast dann Star Wars, dann wahrscheinlich Killing of a Sacred Deer, und dann ist das Film ja auch schon wieder rum. Habt ihr schon so, wie fandet ihr es bisher?
Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr mehr an mir vorbeigegangen ist, einfach, obwohl wir haben jetzt nicht unbedingt so viel weniger Filme gemacht. Klar, wir hatten vielleicht ein paar mehr Klassiker-Casts und wir hatten öfters, also wir haben ja auch manchmal reduziert von 2 auf 1 Film oder von 3 auf 2, aber insgesamt wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich habe ja jetzt aber gelesen, dass sowohl Logan als auch dieser andere komische Actionfilm, den ich schlecht fand, dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
Baby Driver?
Das ist so Genre-Bending Masterpieces wären und beides Anwärter auf den Oscar. Also auf jeden Fall, vielleicht ist ja einer von den beiden jetzt Film des Jahres. Logan oder der Mystery-Film, dessen Namen ich jetzt absichtlich
Logan
nicht nennen möchte.
Logan oder Logan Lucky.
Wahrscheinlich Logan Lucky war es wahrscheinlich, ja.
Ja, ich habe dieses Jahr ist so ein bisschen alles in eine große Wolke, weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist verschwommen.
Zellophanrolle,
ist eine riesige Zellophanrolle um mein Gesicht, mit einem Loch, aber damit ich noch atmen kann, muss man aufpassen, nicht für Kinder geeignet. Mir sind 2 Filme immer noch in Erinnerung geblieben, Manchester by the Sea und tatsächlich ein deutscher Film. Wie hieß das nochmal mit dem bürgerlichen Hund, die Geschichte? Also
Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes
sind so die 2, die mir jetzt einfallen. Aber es gab, glaube ich, noch ein paar mehr. So ganz so schlimm war es dann doch nicht. Aber ich freue mich auch schon riesig auf den Jahresabschlusscast, ehrlich gesagt, um da nochmal ein bisschen die in der Kiste zu kramen und nochmal zu schauen, wer war es wirklich. Ja,
wer gewinnt im großen Battle Royale? Ja, ich habe auch immer wieder richtig Bock. Es ist ein bisschen was an uns vorbeigegangen. Es gab aber gefühlt auch nicht diesen Mega-Punch, den es nochmal im Oktober gab, ich glaube, ich doch einfach nicht so begeistert vom neuen Blade Runner war, obwohl ich den gut bewertet habe. Aber irgendwie hat er bei mir nicht den gleichen
Ach, das war der zweite
Eindruck
übrigens. Der zweite, von dem ich vorhin gesprochen habe. Blade Runner.
Ah, okay. Ja. Wie Arrival zum Beispiel, wo ich noch einfach noch viel länger drüber nachdenken muss. Ich fand Blade Runner einfach nur gut, aber es hat mich doch nicht so viel dann zum Denken angeregt. Und deswegen, mal schauen, was wir da noch alles auskramen. Oder mal schauen, ob nicht Filme, die wir heute besprechen, oder dann nächste Woche, vielleicht ist ja auch schaffen in den Jahresendcast, das weiß man ja noch nicht. Ihr könnt uns da draußen schon, wenn ihr wollt, schon eure Filme des Jahres schicken an, Achtung, letztes Mal habe ich falsch gesagt, derpencast@gmail.com. Das ist unsere neue Adresse, nicht Pancast, derpancast@gmail.com. Einfach, was ist euer Lieblingsfilm und warum? Und dann lesen wir eure Picks natürlich auch im Jahresabschlusscast dann vor. Und jetzt lesen wir Hörerpost vor.
Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Und zwar hat uns, Moment... Simeon auf Facebook kontaktiert und dann eine Mail geschrieben. Und zwar hat er, so wie Niki damals auch, uns nochmal daran erinnern wollen, wie geil Vikings angeblich jetzt ist. Wir haben das ja ganz früh mal besprochen hier im Castle. Ich glaube so zu Staffel 3. Ihr wart aber alle eigentlich Fans von Staffel 1, habt mir dann aufgedrückt, die dritte Staffel zu gucken. Dann
Digga, wir haben sogar, glaube ich, im zweiten Cast, den es jemals gab, weil zu Dr. Peng-Zeiten noch, aber sogar die erste Staffel.
Stimmt, im Pengers 2, der ist gar nicht mehr online.
Das gibt's gar nicht mehr.
Wer den noch hat, der weiß, oh, das würde ich jetzt aber gerne hören, was du damals
zu Vikings hast. Oh nee, das möchte ich aber wirklich gar nicht hören. Da war ich so gut vorbereitet.
Vielleicht kann man es auch gar nicht verstehen aufgrund der Audioqualität. Das kann natürlich auch alles sein. Simeon schreibt, erstmal allgemein, habe euch erst vor circa 3 Wochen entdeckt, Asche über mein Haupt, bin inzwischen Fanboy, das freut uns natürlich.
Yes.
Der Aufwand hinter euren Zwischensequenzen ist sicherlich nicht unbeachtlich. Wie lange braucht ihr da eigentlich für sowas? Das können wir direkt mal beantworten. Ich habe echt für den letzten Cast Battle of the Sexes, da ist mir gar nichts mehr eingefallen. Da habe ich einfach nur irgendwelche Soundsachen zusammengeklöppelt, ist furchtbar geworden. Aber normalerweise, wie lange braucht ihr für einen Trailer?
Wenn ich eine zündende Idee habe, eine halbe Stunde oder eine Stunde sogar, weil ich dann Bock habe, die perfekten Soundeffekte zu finden und da den Fade-In und Fade-Out zu regulieren und die und da vielleicht noch mit Effekten rumzuspielen. Aber bei anderen 1 Minute. Also wirklich, ich erinnere mich noch, das ist tatsächlich einer der meiner Lieblingstrailer geworden, obwohl er der einfachste aller Zeiten war, von zu Manchester by the Sea. Da ist uns nichts eingefallen, dann haben wir die Filmzusammenfassung als Roboter-Voice so durch so ein Dings gejagt. Im Internet und darunter so ein ultra trauriges Lied von irgendwie Bach, glaube ich, gelegt. Und das war der Trailer. Es hat perfekt zum Film gepasst, hat 1 Minute gedauert. Also es variiert, denke ich.
Absolut, es variiert. Es ist absolut so. Ich habe ja irgendwann angefangen, weil natürlich steht man manchmal auch ein bisschen wie der Ochs vom Berg, deswegen mir diese Rubriken einfallen zu lassen, wie zum Beispiel ich nenne ihn den hilflosen Gast im Café, mit dem man redet. Und da geht es dann meistens relativ schnell, sich irgendwas Blödes einfallen zu lassen. Also ich denke, das rangiert wirklich so zwischen so 5 Minuten und vielleicht auch mal einer halben Stunde, absolut, aber auch immer herrlich. Also es macht schon auch hart Bock. So, es ist, wenn man dann erstmal das Aufnahmeprogramm, die Sequencer-Software Logic angemacht hat, dann sprudelt es meistens los. Freut mich, dass es Anklang findet, immer noch.
Was bei mir irgendwann zündend war, war, dass Horst mir mal erzählt hat, dass man, wenn man MIDI-Files von Songs runterlädt und die in Logic reinpackt, dass man einfach dann andere Instrumente zuteilen kann und dann hat man einfach schon mal den Hintergrund des Songs und kann einfach jeden beschissenen Song einfach einen neuen Text irgendwie drüber singen und irgendwie so ein ganz doofes Funklied oder sowas. Das ist bei mir meistens so, dass es in irgendwelche total beschissenen Genres irgendwann abdriftet.
Mhm. Ja.
Aber ich verzweifle manchmal davor. Also wenn einer noch fehlt und ich muss den machen, irgendwie sonntags oder sowas, dann fällt mir manchmal auch echt nichts mehr ein. Es ist witzig, wie dankbar und undankbar die Filmtitel manchmal sein können.
Ja, voll, das stimmt. Also ich meine... Ja, das ist der Unterschied. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber das bei manchen haut es auf jeden Fall direkt ein. Ja, da geht's direkt los, eigentlich schon mit dem Titel. Ne? Also ich habe jetzt schon, wir müssen ja immer noch für den Klassiker-Cast, manche mögen es heiß. Ich glaube, den Trailer muss ich seit einem Vierteljahr machen. Ich habe eben gerade schon eine Idee aufgeschrieben und die ist mir jetzt ins Gesicht gesprungen. Es ist eigentlich so einfach. Naja.
Ja. Ja, stimmt, bei manchen ist es echt Hammer. Deswegen habe ich auch vor, das kündige ich jetzt einfach mal an, dass es in diesem Jahr noch geschehen wird, mal gucken, ob ich es schaffe, so einen Trailer-Supercut als Off-Duty rauszubringen, hauptsächlich, weil ich das haben will für schlechte Zeiten, wenn es mir schlecht geht, dass ich mir einfach nochmal so am Stück, wie lange ist das denn dann, eine Stunde oder so?
Muss ja nicht alle nehmen.
Ja.
Pankers, doch, ich würde eigentlich gerne alle nehmen.
Echt?
Also, ich würde eigentlich gerne alle, die wir bis jetzt, ich glaube, wir haben Ende letzten Jahres damit angefangen, deswegen ist es dann so fast ein Jahr.
Ich muss mal gucken, ob ich noch alle habe. Ich weiß nicht,
was
ich
habe. Das sind aber 2 Stunden, also die gehen doch schon im Schnitt so 60 bis 90 Sekunden.
Ja, dann sind es halt 2 Stunden.
Oder
ich teile es auf, dann haben wir direkt wieder 4 Off-Duties, die wir im Kasten haben, ist auch nicht schlecht.
Ist das bei euch auch so, dass ihr die in irgendwelchen, weil ich habe die, ich habe die halt bei mir ganz viel in der iTunes-Playlist drin und ich habe das häufig, dass ich irgendeinen Song höre, nochmal einen Song und dann kommt halt irgendein Scheiß. Dann kommt halt irgendwie nochmal hier Malte mit seinem Matratzen-Imperium da irgendwie und irgendwie von, der Film war Lion. Irgendwie, da muss man dann auch manchmal die Brücke noch schlagen. Oder Christian fängt an zu Zahngold-Imperium und Christian fängt an irgendwie Atlanta zu rappen. Ich war das aber mit, wie hieß denn das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, was du da gerappt hast, aber dann breche ich halt echt Paperboy. Ich breche halt einfach ab irgendwie. Vorher hörst du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie den mega traurigen Song und dann geht's halt los. Atlanta, Shiboy.
Shiboy, Paperboy. Ja, das kann man alles dann in diesem Supercut auch hören, aber Simeon wollte uns ja eigentlich sagen, dass er bei Vikings gut findet, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, damals, als ich angefangen habe, diese Mail vorzulesen. Er sagt, warum finde ich die Serie so gut? Da hat er verschiedene Punkte gemacht. Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zu Game of Thrones ist diese immer noch gegeben. Selbst die verschiedenen Stränge sind immer noch nachzuvollziehen. Ist sicherlich auch dem geschuldet, dass es keine Buchvorlage gibt. Cast, der meint nicht unseren Cast, sondern den Cast. Der Cast ist bis auf Ausnahmen wirklich gelungen. Zum Beispiel Harbart als der Wanderer oder König Eckbert findet er ganz toll. Er findet, die Stimmung ist geil, dass sie irgendwie diese Religion der Wikinger gut eingefangen haben. Und was hat er hier noch? Das kann ich nicht sagen, es wäre jetzt ein dicker Spoiler, aber dass sie, dass sich die Geschichte und die Charakterentwicklung in eine interessante Richtung so bewegt haben. Und ich habe das ja schon mal gehört, dass Vikings so gut ist und du hast es auch nochmal weitergeguckt, ne Max?
Ja, ich habe, ich hatte irgendwann mal auch nach der zweiten Staffel einfach eine Pause eingelegt, weil ich genug hatte und bin dann irgendwann mal, weiß ich nicht, manchmal ist es einfach so, wieder eingestiegen und habe dann auch die dritte und vierte Staffel ziemlich in ziemlich kurzer Zeit dann mir dann auch raufgeschafft. Und die haben echt krass dann nochmal angezogen. Also das war dann irgendwie nicht so einfach, wie es bei manchen Serien ja ist, die man mal angefangen hat und denkt, man muss sie zu Ende gucken und schleppt sich so durch. Das war da überhaupt nicht, war bei Vikings überhaupt nicht der Fall. da kannst du uns auch nochmal ein Update geben vielleicht. geht total ab. Ich meine, leider kann ich jetzt nicht spoilern, aber es wäre so schön. So, aber gerade vierte Staffel, da tut sie noch so einiges. Es kommen auch noch neue Charaktere hinzu. Und alte Charaktere verändern sich, die Fronten verschieben sich, Parteien werden gegründet, Bündnisse. Und es macht mir Spaß und ich finde den Punkt der Übersichtlichkeit ganz gut. Ich glaube, das ist ein wichtige Nummer, die Vikings da in sich trägt. Einfach wirklich, dass man immer weiß, was passiert, man ist immer irgendwie drin und immer, also es geht nicht darum, dass bei Game of Friends. Vergesse.
I'll be there for in the game you. In the game of friends, you win or you laugh.
ich meine, es ist nicht so, dass ich da vergessen würde, was passiert oder was jeder Einzelne will, aber irgendwie habe ich da manchmal das Problem, dass man dann so ein bisschen emotional schon nicht mehr so involviert ist oder nicht mehr so ganz drin ist und das hast du da einfach nicht, finde ich ganz toll. Und die Darsteller auch super. Also ich kann eigentlich alles, was der Simon geschrieben hat, unterschreiben. Travis Fimmel wirklich war ja für mich eine absolute Überraschung, der diesen ADS-Wikinger-Häuptling da verkörpert, ganz groß. Ich bin jetzt auch gespannt auf die neue Staffel. Ich habe mir gestern den Trailer angeguckt und muss sagen, krass, sieht jetzt schon besser aus als die letzte Staffel Game of Thrones. Das ist echt Wahnsinn. Okay. Ich bin mal gespannt. Also ich, von mir gibt's da immer noch eine Empfehlung für. Also ja,
cool. Ich bin ja vorzeitig ausgestiegen, aber ein Punkt, der mir jetzt in der E-Mail fehlt, ist einfach, dass die Serie einfach abgeht wie Schwein. Also da ist auch die ganze Zeit Action einfach. Also das Pacing, oder? Also ich meine, das ist halt. Das
stimmt.
Und dabei nicht oberflächlich zu sein, sondern trotzdem so gute Charaktere.
Ja, aber das ist für mich auch wirklich immer der gleiche Vikings-Gewäsch. Das war, also ich weiß noch damals, als ich die dritte Staffel gucken musste.
Ja.
Und dann habe ich noch weitergeguckt und ihr alle nicht mehr. Also ihr hattet es mir aufgehalten, ich habe weiter. Und es wurde so bescheuert, fand ich. Und ich fand auch, dass sich die Allianzen immer verschoben haben bei Vikings. Und Rollo war jetzt doch wieder bei König Eckhart. Und weiß ich nicht. Und auch Arthurstan und Ziggy. Aber ich bin sowieso, ich erzähle euch nachher noch ein bisschen was zu The Leftovers. Aber ich bin auch einfach der Typ, ich hasse so schnell Charaktere bei Serien.
Ja,
das ist wirklich so, ich habe die erste Folge Dark auf Netflix geguckt und sofort alle Kinder gehasst. So.
Ja.
Und das ist bei mir bei Vikings halt leider auch so ein bisschen so gewesen. Aber,
das ist ein guter Punkt.
Ja.
Ich hasse ja wirklich sofort, genau wie du, wenn Leute irgendwelche Intrigen spinnen, ne, dann kann ich das nicht haben. So, ich hasse das wie die Pest, deswegen mag ich Game of Thrones auch, glaube ich, mochte ich das noch nie so doll, weil das geht um nichts anderes die ganze Zeit. Und ich will eigentlich am liebsten immer nur Ragnar sehen, wie er die ganzen Intriganten einfach sofort eine Folge später umnietet. Weil einfach, schafft mir die aus dem Leben, dieses Pack. Vielleicht ein bisschen narzisstisch von mir, vielleicht ein bisschen zu sehr Donald Trump. Aber diese Seite gibt es auch von mir, sie ist ein Teil von mir, ich muss sie radikal akzeptieren. Was soll ich machen?
Den Blutadler. ich muss auf verbessern, du hast von Simon gesagt, aber es ist mir nämlich auch passiert in der Facebook-Nachricht, aber er heißt Simeon, das sei nochmal klargestellt. Vielen Dank für die Nachricht. Falls ihr irgendwelche Sachen auch immer noch guckt, die wir mal verrissen haben, so, ich habe ja gehört, hier Preacher soll ganz toll sein, guckt ihr bestimmt alle noch, dann schreibt uns gerne an derpancast@gmail.com. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Film, den wir heute besprechen wollen, und das ist A Ghost Story.
Papa, erzählst du mir noch eine Gute-Nacht-Geschichte?
Aber sicher, kleiner Hotte. Es waren einmal drei Geister. Der erste Geist wollte ganz viele Menschen erschrecken. Und so zog er sich ein Bettlaken über, flog aus seinem Spukschloss und spukte die ganze Nacht herum. Der zweite Geist wollte seine Mutter wiederfinden. Also zog er sich ein Bettlaken über, flog aus seinem Spukschloss und wanderte durchs Land, bis er seine Mutter wiederfand. Der dritte Geist war einmal ein lethargischer Mit-30er, der in einer lieblosen Beziehung feststeckte und dann tragisch bei einem Autounfall ums Leben kam. Also zog er sich ein Bettlaken über, kam zurück auf die Erde und musste feststellen, dass das Leben auch ohne ihn weiterging, er nie wieder glücklich werden würde. Und selbst wenn, wäre das auch egal, weil alles auf der Welt eh vergänglich ist und irgendwann die Sonne implodiert und die ganze Menschheit für immer ausrottet. Gute Nacht.
Ghost Story ist ein Film von David Lowery und ich glaube herausgefunden zu haben, dass der abwechselnd einen traurigen Indie-Film mit Casey Affleck und Rooney Mara macht und dann einen Disney-Märchenfilm. Ja. Denn der hat vor A Ghost Story die Neuauflage von Elliot dem Drachen gemacht und davor Ain't Them Body Saints mit Affleck und Mara. Und nach Ghost Story kommt dann Peter Pan und danach Old Man and the Gun mit Casey Affleck, aber ohne Rooney Mara. Also so ganz geht's nicht auf, aber ich dachte fast, ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, The Maze. außerdem hat er noch bei dem Indie-Darling Upstream Color den Schnitt gemacht. Also da kann ich nur sagen, wenn man A Ghost Story mag, dann ist auch auf jeden Fall auch Upstream Color was für einen ist, aber auch ja so ein sehr verschwurbelter Beziehungsfilm mit mehreren Zeitebenen und so ein leichter Science-Fiction drin. In A Ghost Story wohnen Casey Affleck und Rooney Mara, die haben auch im Film keine richtigen Namen, deswegen nenne ich die jetzt auch einfach so, wie die Schauspieler heißen, als junges Pärchen in einem ziemlich geräumigen großen Haus in der Vorstadt, das schon ziemlich alt zu sein scheint. Da knarzt es in den Dielen, es knurrt in den Wänden und so wie es aussieht, möchte Rooney Mara dort auch eigentlich nicht mehr so wirklich wohnen, Casey Affleck aber schon. Die Stimmung zwischen den beiden ist ja so ein bisschen, also ziemlich lethargisch und leicht gereizt, würde ich sagen. Und dann geschieht das Unglück, Casey Affleck stirbt bei einem Autounfall und bewohnt das Haus fortan als Geist. Er muss ansehen, wie seine Frau seinen Tod verarbeitet und auch weiterlebt. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Was habt ihr vom Film gehalten?
Ich habe gelesen in so einer 3-Zeilen-Zusammenfassung, dass der Film wohl eine Meditation sei auf Liebe und Zeit und was auch immer. Und ich bin eigentlich bei dem Wort Meditation der Erste, der erstmal schreiend wegrennt und sich aus Schock irgendwie Terminator 3 anmacht. Aber bei dem Film war es nicht so. Ich weiß auch nicht warum. Es ist auch eigentlich, passt es nicht zu meiner Persönlichkeit, dass ich diesen Film mochte, aber ich mochte ihn. Trotzdem würde ich auch, glaube ich, jede andere Meinung akzeptieren. Ich glaube, ich könnte auch selber so 3 komplett verschiedene Meinungen zu diesem Film überzeugend argumentieren. Aber meine erste Reaktion nach dem Gucken war, ich fand den Film einfach wunderschön und der Film hat einfach Gefühle in mir ausgelöst. Ich fand das Konzept super und ja, einige Szenen waren schon, wie ich finde, also lächerlich ausgedehnt, also jenseits des so teilweise typischen so Verweilens, ja, auf einer bestimmten Szene, wie man es ja aus dem Arthouse-Kino kennt, aber es ist einfach so, die Stimmung hat sich gehalten, meine Aufmerksamkeit hat sich gehalten bis ans Ende und ja, und vielleicht können wir später auch, ich weiß nicht, ob wir spoilern wollen, auch so ein bisschen über so Interpretationsansätze oder so reden, bietet sich ja an. Ich habe dafür einfach viel drin gesehen und war wohlig warm und ja, soweit.
Ja, der Film ist echt, funktioniert wirklich sehr gut, einfach so als Abbild der Schmerzen, die man erfahren kann nach einer Trennung, ob es jetzt tot ist oder ob es eine Trennung ohne Ableben einer Person ist. So ein Abbild des Schmerzes. Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, einfach zu sehen, dass andere weiterleben, obwohl man nicht mehr Teil dieses Lebens einfach ist. So, ne? Und was ja durchaus aus dem Bereich Herzschmerz einer der schrecklichsten Sachen kann, auch nach einer Trennung zum Beispiel. So auch dieses, ich meine, das ist jetzt hier so ein bisschen natürlich auch lustig dargestellt mit diesem Bettlaken, aber ich meine, das ist ja, steht ja auch so ein bisschen für dieses Gefühlte zu einem Geist werden, eben weil es einem auch scheiße geht. So, das ist, ja, und ganz gut auch so ein bisschen die Facetten hier auch aufgezeigt, so dieses in dieser Rolle, zum Beispiel auch dieses Nachbargeistes, da gibt's ja diese kleine Szene, dieser Nachbargeist, der einfach ewig in seinem Schmerz verharrt und darauf wartet, dass irgendwas passiert und irgendwie wartet und wartet und weiß eigentlich irgendwann mal gar nicht mehr warum. Das Leid ist schon vergangen, aber das ist eben auch eine Form, damit umzugehen für manche Menschen, eben einfach nicht mehr loszulassen zum Beispiel. Und ich finde das so, zeigt sehr facettenreich dieses, ja, wie leben wir diese Emotionen bezogen auf ja Trennung und Vergänglichkeit, und das gelingt dem Film einfach toll. Manchmal bin ich auch so ein bisschen bei dir, der Film übertreibt es nicht, aber er nimmt sich schon sehr viel Zeit, wie es eben auch nur das Indie-Kino kann wahrscheinlich oder darf, aber so erstmal für mich gelungen.
Die größte Frage, die sich stellt, ist natürlich, war Casey Affleck wirklich die ganze Zeit so im Lager? Oder war das doch vielleicht wer anders?
Ja,
und Casey Geheimnis Affleck hat nur einen Tag da am Set verbracht. Und dann war es einfach, weiß ich nicht, hier David Lowery selber. Ich fand uns so ein bisschen dran erinnert an Frank, wisst ihr noch? Mit Michael Fassbender, diesen Pappmaschinen. Der hat ja auch noch gesprochen. Aber vielleicht ist das so ein neues Ding, dass man so A-List-Actors bekommt, indem man einfach sagt, okay, du hast eh die ganze Zeit eine Mütze auf. Wir sagen, du warst es. Und das ist natürlich dann total edgy, dass wir den großen Schauspieler gar nicht gezeigt haben. Aber eigentlich war es halt irgendwie so, weiß ich nicht, mein Kumpel Jake. Oder so war er halt darunter. Wie fandet ihr das mit diesem Laken? Ist es nur für die Instagram-Ästhetik, für das Cover? Warum? Also ich fand, es gibt ja die Szene, in der sie Casey Affleck entweder identifizieren soll oder einfach ihn nochmal ein letztes Mal sehen darf. Und da hat er dann dieses Leichentuch natürlich auch über sich. Und dann geht sie aus dem Shot raus und er richtet sich auf. Und dieses Leichentuch ist dann eben auch sein Geistermantel oder eben das Leichentuch. Und so wie man halt als Kind einen Geist malt. Wie fandet ihr das, diese stilistische Entscheidung? Weil man hätte ja auch einfach nur Casey Affleck zeigen können, ohne dieses Tuch.
Ja, ich fand das eigentlich gut. Aber ich glaube, man kann hier auch, wie zum gesamten Film, komplett verschiedene Meinungen zu haben. Ich fand es, was wollte ich sagen? Ich glaube, so eine Art ironischer Kommentar auch einfach, oder so dieses Wissende, was vielleicht auch als Prätension manchmal durchgehen könnte, dieses, ja, wir sind aber kein Geisterfilm, hahaha, deswegen zeigen wir hier die simpelste Form eines Geistes. Andererseits fand ich das Kostüm aber auch gar nicht so simpel. Also ich fand die Art, wie die Augen ausgeschnitten waren und wie der Saum unten perfekt war, ich fand das eigentlich richtig gut. Also das Bild, was da erzeugt wurde. Und natürlich kann man auch sagen, ja gut, also man kann da auch noch Sachen reininterpretieren, nämlich dass er wirklich einfach verschwindet, dass er halt nicht mehr so sichtbar ist, eben was ja anders sein würde, wenn er Casey Affleck im Raum steht, sondern dass er einfach Teil der Wand ist, Teil des Mobiliars und so weiter. Ich denke schon, dass das eigentlich eine ziemlich clevere Entscheidung war. Einmal natürlich, weil es so ein kleiner Gag irgendwie ist, finde ich, aber auch, weil es auch schon Sinn hat, oder?
Ich frage mich, ob es gibt ja auch so einige Szenen, die auch wirklich gruselig sind, ne? Also wo auch so ein bisschen der Soundtrack auch so ein bisschen spannend wird. Und man so denkt, okay, was ist jetzt hier los? So, muss ich mich jetzt gruseln? Ich dachte, ich muss das jetzt ja eigentlich gar nicht. Und da trägt auf jeden Fall dieses fiese Leichentuchgesicht auch manchmal so ein bisschen dazu bei, dass es ein bisschen gruseliger wird. Wäre aber vielleicht auch so, wenn Casey Affleck einfach in Persona ohne Tuch dastehen würde. Weil es halt auch genauso creepy wäre, dass ein Dude einfach tot ist und dadurch so ein Haus läuft, ihn aber keiner sehen kann. Weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen, ich mochte das Tuch nicht, persönlich. Mhm. Ich fand es irgendwie, ich komme da glaube ich nicht so richtig zum Kern, weshalb ich es nicht mochte. Ich glaube vielleicht, weil es mir zu, es wirkt irgendwie zu albern und zu scheiße. Ich weiß es nicht irgendwie.
Dieses Albere hat halt so einen Kinderbuchaspekt dann gehabt, dass er wirklich so ein ganz normaler Geist ist, der irgendwo lebt. Und er hat natürlich dann keine Emotionen zeigen können, also nur in der Bewegung, weil man sein Gesicht nicht gesehen hat. Das hat dem Ganzen eine ganz coole Stimmung gegeben, weil man immer so ein bisschen interpretieren musste, wie er das jetzt findet, oder eben direkt unterstellt hat, dass er gar keine Emotionen dazu so richtig hat, sondern einfach nur so ein Beobachter ist. Also ich fand auch, es sah einfach cool aus. Also ich glaube, man hatte das einfach so als Idee und hat es dann umgesetzt und es hat einigermaßen funktioniert. Und es hat aber, du hast recht, gleichzeitig was Gruseliges, aber auch was mega Lächerliches. Also der Film, das finde ich eigentlich ganz geil, hat, ohne das so richtig auszudrücken, gruselige Seiten, aber auch witzige Comedy-Seiten eigentlich, wenn Casey Affleck dann als dieser blöde Geist so auch noch mit in der Ecke steht und man sich so denkt, ach, hier, er schon wieder. Und die Szene ist wirklich auch herzzerreißend, in der er diesen anderen Geist dann sieht gegenüber, ne? Und er ihn fragt, ja, auf wen wartest du? Also I'm waiting for someone, sagt der andere, und dann aber I don't remember, er weiß gar nicht mehr, wer das ist. Und das ist ja in so einem Satz, den man nur als Untertitel liest, was auch schon wieder
ein Gimmick ist.
Komisch ist ja eigentlich, ne? Also, dass die Geister sich unterhalten können mit so Untertiteln, ist auch bescheuert. Aber eben dann noch witzig ist, ich fand, für mich hat dieser, dachte ich auch erst am Anfang, es würde darum gehen, dass wir einfach Rooney Maras Charakter die ganze Zeit als Geist begleiten und er damit klarkommen muss, dass sie weiterlebt. Aber dann gibt's ja irgendwann diese Szene auf der Party, als dann wieder andere Leute in dem Haus wohnen und man sowieso merkt, dass er ans Haus gebunden ist.
Ja.
Wo der Film einem dann nochmal erklärt, worum es auch geht, und zwar, dass eigentlich alles für den Arsch ist, was wir machen. Das ist das, was mich damals so doll getriggert hat, als Linkin Park In The End geschrieben haben, weil ich damals mit 12 dachte, ja genau, das habe ich mir auch immer schon gedacht, jetzt singt's mal einer. Das ist eben wirklich so, ist das alles, was wir als Menschen machen, eigentlich letzten Endes völlig scheißegal ist, denn auch wenn wir berühmt werden oder so, dann irgendwann wird ich auch der Letzte vergessen haben, denn irgendwann wird auch die Sonne verglühen. Ja. Und selbst wenn wir es geschafft haben, davor zu fliehen, wird irgendwann wird das Leben aufhören, weil irgendwann alles Leben aufhören wird. Und das ist natürlich eh die größte Tragödie, weil es halt das auch das Menschlichste ist, was es gibt, wovor niemand ausweichen kann. Und ich finde es immer schön, wenn Filme es schaffen, einen das spüren zu lassen. Und ich finde, der Film hat es ganz gut geschafft. Ich könnte aber, Malte, du hast ja gesagt, du findest, dass man mehrere Meinungen haben könnte. Man hätte es auch blöd finden können, diese Szene, in der dieser Dude das nochmal alles aufzählt. Ich fand es ganz passend, hätte aber auch nicht sein müssen.
Ja, es tatsächlich hatte ich auch genau diesen Gedanken, weil es ist ja so, dass dann so nach ungefähr 2/3 des Films vielleicht andere Leute wohnen schon in dem Haus und es gibt eine Party und ein Mensch auf dieser Party hält einfach einen 5-Minuten Monolog und packt einfach das, was man eh schon den ganzen Film über mehr oder weniger durch Bilder gespürt hat, nochmal in mehr oder weniger leicht verständliche Worte. Und das ist eigentlich ein bisschen billig, aber der Monolog, fand ich, war auch brillant. Also ich fand den so als Essay oder als Kurzgeschichte würde ich mir den auch nochmal durchlesen, weil ich das so cool fand, was der gesagt hat. Trotzdem muss ich sagen, trotzdem passt nicht, warte mal. Also zur Interpretation irgendwie, du sagst es ja schon, eigentlich beginnt der Film so als persönliche Geschichte zwischen den beiden, driftet dann ab ins Abstrakte und geht ums große Ganze und um Vergänglichkeit als großes Ganzes, die Welt wird eh untergehen, alles ist scheiße, schafft dann aber nochmal so den Bogen oder den Kreis zu schießen auf den Anfang, und ich fand das eigentlich super, super geil, weil für mich dann auch dieser Geist gleichzeitig einfach explizit der tote Casey Affleck war, aber auch eben einfach abstrakt so ein Begleiter durch die Zeit und durch die Vergänglichkeit oder was auch immer. Und diese beiden Sachen, diese beiden Blickpunkte auf diese Thematik, die koexistieren auch. Es ist nicht so, dass die irgendwie im Konflikt zueinander stehen oder dass sie sich irgendwie hart vermischt haben. Ich finde, dass dieser Film einfach beides macht, aber beide Stimmungen oder Meinungen daraus relativ gegensätzlich sind. Weil, wie du es gerade schon angedeutet hast, der Film sagt dir eigentlich, alles ist scheiße, alles ist vergänglich, nichts ist was wert. Aber Casey Affleck sagt eigentlich, ich bin aber immer noch hier und ich warte und ich möchte vielleicht noch einen Sinn finden und ich möchte warten und ich möchte nicht vergessen werden und mir ist das wichtig. Und das, man kann sich da quasi so ein bisschen seine Partei aussuchen am Ende. Oder man kann auch einfach beide gut finden oder das meine ich mit dieser Koexistenz. Und das fand ich einfach super, super clever irgendwie als Konzept, so ein Film, so eine Thematik von zwei Seiten gleichzeitig irgendwie mal aufzuzeigen und die aber nicht eine reinzudrücken und es auch nicht so vage zu machen, dass du immer gar nicht weißt, was der Film eigentlich wollte. Und das stört mich oft an Arthouse, dass es dann zu vage ist. Das fand ich nämlich eigentlich gar nicht. Obwohl sehr wenig passiert, war die Thematik sehr deutlich abgesteckt irgendwie und man konnte sich da schon so ein bisschen reinbeißen und sich ein bisschen drin vertiefen. Und das hat mir, glaube ich, einfach so gut gefallen.
Ich habe gelesen bei Wikipedia, ich habe recherchiert, dass David Lowry die Story so ein bisschen schon so basiert auf so persönlichen Erfahrungen, die er in seiner Ehe hatte, glaube ich, stand da. Man kann sich denken, was ungefähr die Situation war. ich bilde mir es zumindest ein. Und ich fand es interessant, du hast gesagt, man muss hier für gar nichts sein, für keine quasi Partei oder quasi für keinen Blickwinkel. Was ich beim Zuschauen gemerkt habe, ist, denn Vergänglichkeit, ja, alles ist vergänglich, aber ich habe mir auch gedacht, Digga, jetzt hau doch mal ab, jetzt lass doch einfach mal gut sein. Das ist natürlich für jemanden, der in der Situation ist, der sich mit Trennung gerade einfach wahnsinnigen Schmerz irgendwie empfindet, natürlich schwierig, und der hat diese Außensicht natürlich nicht, weil er lebt da ja nur gerade in dieser Welt, die wie ein Geist. Aber nach so einer gewissen Zeit ist es halt schon so, jetzt hau doch einfach mal ab. So, du bist einfach nicht mehr Teil davon und es ist einfach move on. Also es ist halt, weil das ist der Witz der Vergänglichkeit, ist natürlich einerseits, dass man Sachen immer wieder verlieren wird, dass man vielleicht selber gehen muss, aber auch, dass es auch theoretisch auch immer wieder was Neues geben kann und es eben auch weitergeht. Mhm. Und er ist halt schon einfach fucking stecken geblieben, so komplett. Ne? Und das ist halt auch so ein bisschen auch der Untergang, wie wir dann ja im Nachbargeist sehen. So, der weiß der Geier, wie lange der da schon in diesem Haus sitzt, so, ne? Und hockt da halt rum alleine. Und ja, für mich auch
ein Aspekt. Ich dachte, es wären die Geister regeln, dass er nicht aus dem Haus kann. Also dann wüsste ich gar nicht, warum er da
dann
noch so drin war.
Ja, genau. Aber das steht ja auf für mich ist das halt eine Metapher auf jemanden, der immer noch gedanklich dort lebt. Also quasi jetzt mal vom Geist weg. Also quasi, wenn du das jetzt real erleben würdest, du lebst gedanklich immer noch bei diesem Menschen. Aber es geht halt einfach weiter so. Und ob du das willst oder halt einfach nicht. Und so.
Wie habt ihr diese paar Szenen gesehen, in denen wir Casey Affleck und Rooney Mara als Paar sehen? Denn einerseits dachte ich mir natürlich so ein bisschen, okay, die sind ein bisschen zu attraktiv, um in diesem schäbigen Haus da irgendwo zu wohnen. Aber andererseits fand ich das sehr schön, dass deren Konflikt gar nicht so richtig klar geworden ist, den sie miteinander hatten. Und ich fand, die sahen auch beide so liebevoll aus in ihren flauschigen Pullovern und Casey Affleck mit seinem Vollbart und seinen langen Haaren und der ist dann so ein bisschen Musiker und sowas. Und ich fand das ganz, dass der Film sowieso auch durch den Soundtrack sehr viel Wärme ausgestrahlt hat und das hat mir gut gefallen.
Mhm, das stimmt. Durch den Soundtrack und auch also wie dieses Lied, dieses eine Lied, was Casey Affleck in diesem Film komponiert hat, im echten Leben natürlich nicht, was das dann noch für eine Bedeutung hat und wie das auch so ein bisschen als verbindendes Moment nochmal wiederkommt. Das war echt sehr schön. Gerade finde ich, ist es so ein Film auch der einzelnen Szenen, wo
einfach... I get overwhelmed
von Dark Rooms, genau.
Rooms, genau.
Ja, also es sind immer wieder so einzelne Szenen, die dich so durch den Film durchtragen, weil sie irgendwie wunderschön sind. Zwischendurch gibt es aber trotzdem, ja, halt diese, von mir schon angesprochen, diese Arthouse-Völlerei, einfach dieses Nicht-Wissen, wann genug ist, so ein bisschen. Und ich glaube, die berüchtigste Szene ist ja echt, wo Rooney Mara dann direkt nach dem Tod von Casey Affleck quasi nach Hause kommt. Jemand hat ihr was zu essen dagelassen. Sie sieht es, geht hin, fängt an zu essen und isst es. So 7 Minuten oder so. Das war auch echt so eine Szene, wo ich dann mit Jamie einfach angefangen habe, so darüber so zu diskutieren. So, was ist sie da eigentlich? Ist das jetzt irgendwie was Süßes oder ist das was Bekanntes?
Oder so? Ist das was Herzhaftes?
Oder und vor allem auch, wie oft musste sie diese Szene drehen, haben wir uns so gefragt, weil sie sich halt schon so einen ganzen fucking Kuchen reinballert. Aber ich habe noch gelernt, dass es... in dieser Situation ist es wohl dann Usus, was Herzhaftes vorbeizubringen. Also das ist dann, also anscheinend war es dann was Herzhaftes, was sie gegessen hat.
Dominant oder an sich?
Ich glaube an sich. Doch im Todesfall gibt's glaube ich nicht die Brownies.
Meatloaf kriegt man noch immer oder
Meatloaf? Ja, das ist halt so ein pikanter Pie wird das so gewesen, so eine Art Quiche, denke ich. Könnte das gewesen sein. Okay. Ja.
Aber ich glaube in der Situation, ich glaube, ich müsste brechen. Aber gut, sie hatte ja gesunden Hunger. Ja, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Also muss man auch mal sagen.
So durch ist. Also ich fand es irgendwie interessant, weil ich eben dachte, es würde um diese Trauer von Rooney Mara gehen und dann fährt sie ja weg aus dem Haus. Die Szene hat mich auch voll gekriegt. Also ich habe das Gefühl, dass diese Kuchenszene ist eine, durch die man so ein bisschen durch muss.
Ja.
Wo man sich noch so denkt, oh, ist das jetzt... Also ich dachte halt wirklich... Ist es jetzt der Film, dass ich Rooney Mara einfach traurig in diesem Haus sehen muss, jetzt 1,5 Stunden und dann geht's aber immer so ein bisschen weiter. Und was ich auch geil fand, ist waren so diese Zeitsprünge, die waren irgendwie visuell cool umgesetzt, dass er von einem Raum in den anderen geht und dann sind auf einmal Jahre vergangen. Also ich finde, das ist sowieso ein total interessantes Thema, ist ja auch eins, was in dieser neuen Netflix-Serie Dark jetzt irgendwie auch aufkommt und gibt's ja auch bei Arrival und sowas, ist dieses so, die nicht unbedingt Linearität von Zeit, ne? Also dass wir zeitlinear aber dass eigentlich es auch Vergangenheit und Zukunft irgendwie das Gleiche sein kann, gleichzeitig sein kann. Und vielleicht für einen Beobachter, weiß ich nicht, aus der vierten, nee, die Zeit ist die vierte, ne? Aus der fünften Dimension, weiß ich nicht, dann wie Gleichzeitigkeit wirkt, ne? Oder wie ein Raum, durch den man durchgehen kann. Das mag ich immer. Und das fand ich auch hier irgendwie ganz geil, wie die mit diesen Zeitsprüngen umgegangen wurde, die dir diese Vergänglichkeit der Welt einfach nochmal gezeigt haben. Also
Habt ihr eine Frage?
Ja.
Also da kann ich dir noch stellen kurz. Habt ihr das gecheckt mit dieser Zeitreise gewissermaßen? Ich weiß nicht, ob wir da zu viel spoilern müssen oder dürfen oder wollen. Also ich will gar nicht spoilern.
Wollt ihr spoilern? Habt ihr Bock?
Können wir ohne es zu spoilern darüber kurz sprechen oder jeder oder Gedanken, wenn ihr einen habt? Weil
ich habe es nicht so ganz Ich dachte, dass sich das eben dann wiederholt.
Ja, ja, so halt, ne? Kreislauf des Lebens.
Vielleicht war es auch noch nicht die richtige Aufgabe. Vielleicht die richtige Aufgabe kam dann später. Also das Aufgeben, aber...
ich denke, das war einfach, komplett ohne Spoiler gesagt, das Konzept des Films nochmal weitergetrieben.
Okay.
Einfach. Und zwar nochmal, also nochmal, glaube ich, auch absichtlich dann übertrieben ein bisschen. Also, ja, so habe ich das gesehen. Ich fand es aber tatsächlich, diesen Teil des Films, erfrischend schnell. Also da wurde dann nicht nochmal ganz lange verharrt. Und das fand ich, dadurch war es gut, weil sonst hätte es auch sehr, sehr nervig werden können, diese kleine Reise. Ja.
Ist vielleicht auch so ein typischer Film, der anderthalb Stunden geht, den ein schlechterer Regisseur 2 Stunden lang hätte gehen lassen.
So, ne? Ja,
also, man locker. Der wirklich auch nach anderthalb Stunden auserzählt ist. Mhm. Mir hat Ghost Story ganz gut gefallen. Durch das Gespräch jetzt noch besser. Ich bleibe trotzdem bei, aber doch ganz guten 8 von 10 Punkten.
Mhm. Mir hat er super gut gefallen. Und ich glaube, was jetzt in unserem Gespräch vielleicht noch gar nicht so rausgekommen ist, ist, also für mich zumindest, der Film hat meine gewohnte Art, Filme zu gucken, überhaupt nicht bedient. Also das war was komplett anderes. Ich hatte teilweise echt das Gefühl, das war so eine halbe Dia-Show. Also wir haben ja auch hier im Cast in 175 Folgen schon den einen oder anderen Arthouse-Kracher gesehen. Ja. Aber so ein Gefühl hatte ich noch nie. Also das ist wirklich, dass es so statisch ist. Also Lady Macbeth hatten wir schon, das nochmal mal 3 für mich. Trotzdem, ja, keine Ahnung. Warum sage ich ständig trotzdem? Das regt mich gerade hart auf. der Film hat mich angesprochen, er hat mich berührt. Ich habe mich so auch so ein Stück weit darauf eingelassen und ich denke, das muss man auch. Und ich fand, dass eigentlich noch weniger hätte passieren können. Ich glaube nicht, dass ich das mal sage. Vielleicht so minus 15 Minuten und noch ein bisschen weniger von diesen Interaktionen, die dann teilweise für mich leicht ins Gimmick gerutscht sind. Super Film, 8,5 von mir.
Von mir gibt's, das will die Filmwelt wissen, 7 Punkte für einen guten Film. Ich möchte
eigentlich gar nicht bewerten. Nee,
wen interessiert das, Max? Niemanden. die Leute wollen was fürs Geld. Die wollen die Punkte, das ist ganz klar.
Ja. Die tragen sich in ihre Pencast-Bücher ein, wo sie immer die ganze Bewertung von jedem eintragen.
Da gibt am Jahresende wieder Ärger im Performance-Review. Ich weiß nicht, ich gebe zu, ich habe mich dem Film emotional nicht komplett öffnen können. Das hat, ja, wie es dann manchmal so ist, wie es halt so ist mit dem Zeitpunkt, zu dem man manchmal einen Film guckt, ob das gerade in die eigene das eigene Seelenleben gerade so passt, wie man da Bock drauf hat, weil ich finde, er war schon hoch emotional und ist da auch voll reingetreten. Zwar vorsichtig, aber schon trotzdem am Ende mit einem vollen Fuß stand er in der Emotionspfütze der Trauer. aber ich finde es schön. Also man sollte sich den angucken, wenn man offen ist für Indie-Filme. Und das sagen jetzt gerade zwei, also wenn das der Pencast sagt, dann stimmt das. Dann sollte man das gucken als Indie-Film.
Ja, fand ich auch. Für so Fans von Short Term 12 fällt mir da noch ein, habe ich schon auch öfter mal erwähnt. Ja, so ein bisschen intelligentere Beziehungsfilme eigentlich. Kann man sich gut für so einen verregneten Sonntagnachmittag auch, also einfach mal laufen lassen.
Und, finde auch cooler als, wie hieß denn dieser Film, Mother mit Jennifer Lawrence? Weil der hat für mich das Ganze auch so ein bisschen versucht, aber halt so krass auf die Spitze getrieben, auch so
visuell. Stimmt,
das fand ich hier schön, dass er sich da viel mehr zurückgehalten
hat. Ich habe immer noch nicht gesehen und auch euren Cast nicht gehört, weil ich weiß immer noch überhaupt nicht, was da abgeht in dem Film. Mhm.
Ja, also für den Film des Jahrescast musst du ihn nicht nachholen, aber das stimmt, Max, den Gedanken hatte ich auch, also wo Mother das Ganze ins absolut absurde, abgefuckte, bescheuerte treibt, geht hier Ghost Story echt so in die Stille, in das Bedachte und das war echt angenehm. Ja.
Geht mir auch so.
Mhm. Jo. Ja, man kann entweder so einen Film machen oder man zeichnet 180 Milliarden verschiedene Gemälde. Das haben nämlich die Macher von Loving Vincent gemacht. Und um den Film geht es, nachdem ich euch erzählt habe, dass ihr uns auch unterstützen könnt, auf Patreon oder auf Steady. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das ist das, was unter dem oder über dem Play-Knopf steht. Da sind so bunte Bilder, da kann man draufklicken und uns unterstützen. Das machen auch schon sehr viele Leute und dafür wollen wir uns natürlich auch an dieser Stelle nochmal bedanken. Ihr macht es möglich, dass wir den Pencast machen können, dass wir auch mal irgendwie, weiß ich nicht, mal eine Bagage an Stickern bestellen können oder mal 4 Kino-Tickets bezahlen oder sowas. Das hilft uns sehr und hilft uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes schreibt. Das ist auch gut, dann klettern wir da im Ranking ein bisschen hoch. Obwohl ich sagen muss, dass irgendwie, danke WDR, der WDR irgendwann entschieden hat, alle seine Casts als Film und Fernsehen zu flaggen. Deswegen ist jetzt irgendwie so Sendung mit der Maus und sowas. Also wir waren mal Top 10 oben. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch in den Top 100 Filme sind. Liegt, glaube ich, nur im WDR.
Ich glaube, für unsere Fans sind wir immer noch Nummer 1, ganz klar.
Ja, das glaube ich
nach
auch.
Nummer 2 nach der Sendung mit der Maus, vielleicht.
Genau. Genau. Und ähnlich gut gezeichnet wie die Sendung mit der Maus ist auch der Film, über den wir jetzt sprechen wollen. Loving Vincent.
Verzeihen Sie.
Ja.
Kennen Sie Vincent van Gauck?
Nee. Kenne ich absolut nicht. Nee. Nein. Das, wer soll das sein?
Das ist der mit den Stasi-Unterlagen. Der war eigentlich evangelischer Pastor.
Der heißt total
und
anders.
Und ist dann aber zur Stasi.
Typ.
Also nach der Wende, 10 Jahre, also danach, 10 Jahre später, hat er dann angefangen.
Aber doch nicht
Van
Gauck.
Diese Unterlagen da. Stopp,
können Sie kurz stoppen?
Ich habe da auch noch was liegen. Ich überlege auch immer noch, ob ich da nicht mal hingehen sollte. Aber ich trau mich nicht. Und der hat sich ja dann auch ein Ohr abgebissen.
Wenn Sie den Gauck so toll finden, warum heiraten Sie ihn dann?
Der hat sich selbst ein Ohr abgebissen, dann, verstehen Sie? Und das Ironischste an der Sache ist, dass der Van Gauck heißt. Und mit Van hat sein Leben gar nichts zu tun. Der hat ja gemalt auch gleichzeitig immer noch. Also wenn Sie mich fragen, ne? Eine geplagte Seele.
Ja, Captain Blaubeer ist der neue Film von Captain Blaubeer. Sorry, Malte, Entschuldigung.
Ja, bitte. 100.000 Bilder, Loving Vincent. animiertes biografisches Drama, über die ja bis heute ja nicht zu 100% geklärten Todesumstände von Vincent van Gogh. Die Regisseure waren Dorota Kobiela und Hugh Welchman in einer polnisch-britischen Koproduktion. In den Hauptrollen sehen wir Robert Pattinson für Fußgänger, Douglas Booth, den kennen wir aus Jupiter Ascending als Titus Abrasax, ihr wisst es bestimmt noch. Saoirse Ronan kennen wir aus Brooklyn und Jerome Flynn, aka Bronn aus Game of Thrones. Vor der Handlung natürlich nochmal kurz zur Machart, denn das ist hier natürlich der Hauptverkaufspunkt dieses Films. Es ist der erste Film, der komplett aus handgemalten Ölgemälden besteht. 65.000 Stück, das ist jetzt die echte Zahl, 65.000 Ölgemälde wurden gemalt von insgesamt 115 Malern. Alle so im Stile von Van Gogh selbst und gedreht. Das habe ich heute erst rausgefunden. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie haben sie das gemacht? Aber der Film wurde als Realfilm gedreht. Dann wurde jeder Frame per Hand übermalt und dann wurde nochmal nachanimiert. Also ich muss sagen, der Effekt,
krass,
der daraus entsteht, ist auf jeden Fall ein Blick wert.
Wie hieß denn dieser, wisst ihr noch diesen, habt ihr den mal gesehen, Scanner Darkly mit Keanu Reeves? Der war auch so, dass der, was, der wurde immer normal gedreht und dann animiert. Das sah auch
den habe ich nie gesehen, aber der ist doch auch von Richard Linklater, oder? Nach Boyhood traue ich ihm nicht mehr so richtig über den Weg.
Kann sein, aber basiert auch auf Philip K. Dick, glaube ich. Also,
Na gut, na dann vielleicht wieder. Naja, also auf jeden Fall diese alte Beschreibung von sowas hast du noch nie gesehen. Hier trifft es wirklich zu, denn das gab es vorher einfach noch nicht. Und die haben es jetzt gemacht. Alles aus Öl. Ja, nochmal kurz zur Story. Wie gesagt, es basiert auf der Biografie von Vincent van Gogh, von seinem Tod und wird so im Stile von so einer klassischen Detektivgeschichte, fast schon so Noir-Geschichte erzählt. Douglas Booth spielt Armand, das ist der Sohn eines Postboten und dem wird aufgetragen, Van Goghs letzten Brief dessen Bruder Theo zu überreichen. Der findet dann aber raus, dass auch Theo schon gestorben ist und fährt dann eben zu Van Goghs letzter Handlungsstätte, zum letzten Ort, wo er sich aufgehalten hat, um eben die geeignetste Person für diesen Brief zu finden. Wem soll er den dann überreichen? Dann muss er aber feststellen, dass so alle Bewohner dieses kleinen Dorfes so ein bisschen ihre eigene Version von diesem doch mysteriösen Tod haben. Und dann ist natürlich die Frage, ob er die Wahrheit finden wird, ob er das alles aufklären wird. War es wirklich Selbstmord? Haben die Dorfbewohner vielleicht doch was zu verheimlichen? War es der komische Arzt? War es die hübsche Barfrau? Man weiß es nicht. Soweit zu Loving Vincent. Max, hast du den gelarvt, den Film?
Mir ist eben eingefallen, wie los, also das Van Gogh, da hat man ja direkt eigentlich schon den Trailer, glaube ich schon, vielleicht einfach am Start, wenn man möchte. Ich finde es, ich Kunstunterricht in der zu Schulzeiten, da bin ich das erste Mal in Kontakt mit der tragischen Lebensgeschichte von Van Gogh. Das ist gar nicht so lustig, aber ich muss jetzt lachen. In Kontakt gekommen, ne, Ohr abgekaut und dann irgendwann einfach in Armut gestorben und er ist ja so quasi der Stellvertreter des verkannten Künstlers, das Genie, das zu Lebzeiten nie zu seinen Meriten gekommen ist.
Ja.
Harald Schmidt sagt, es gibt keine verkannten Genies. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, I don't know. Was Loving Vincent angeht, schöne Idee, sag ich mal, ne? Also atmosphärisch so ein netter, wenn er nicht gezeichnet wäre, lebendiger, so Historienschinken, Kostümfilm, so würde ich ihn beschreiben. Mhm. Allein natürlich durch die ganze Farbgebung ja auch. Ich meine, es ist ja so ein bisschen ein Kriminalfilm. Menschen sind gestorben. Aber ich muss mal sagen, dass das Farbspektrum, das Van Gogh abbildet oder genutzt hat, dient nicht unbedingt für den Film noir. Also das kann ich mal gleich vorneweg sagen.
Ja, das ist klar.
Mhm. Ich finde es eine schöne, wie soll ich sagen, der Gag ist so ein bisschen auch der Film. Es ist irgendwie das ist nett, das kann man mal so machen und ist jetzt auch schön, dass ich das mal so gesehen habe.
Ja.
Und es ist auch, finde ich, keine blöde Idee. Man gab es sicherlich, gab es ja auch schon, aber dass man sich sozusagen so der Biografie eines Menschen so eben nähert durch so einen Kriminalfilm. Denn ich meine, wenn ich selber anfange zu recherchieren, was ist denn mit der Person und so weiter gewesen, dann muss ich ja quasi mich auch losbegeben auf die Suche, auf die Wanderschaft, um des Pudels Kern zu finden. Fand ich ganz gelungen. Was mich wieder gestört hat, was andere wahrscheinlich ganz toll finden, das habe ich dir schon in der Vorbereitung gesagt, Malte, ist halt das permanente Geflacker. Die ganze Zeit zappelt da irgendwas im Bild, eben weil, weiß ich nicht, der Film aus 7 Millionen Gemälden oder was weiß ich was, wie sie das gemacht haben, besteht. Wohl kaum Gemälde, aber irgendwas. Ja, das sind jetzt so technische Geschichten. Ansonsten ist es für mich ein Film, über den ich nicht viel reden kann oder wahrscheinlich muss man es auch nicht, denn es ist genau das, was es ist. So einer geht los und sagt, mal gucken, was mit Van Gogh passiert, dann findet er da Leute, dann redet er mit denen, dann findet er raus, was ist da und da passiert und so weiter. Das ist halt, wie soll ich sagen, das ist Standardkost, das ist Blaupause, was da plotmäßig passiert. Nur es geht um Van Gogh.
Ich wollte den ja eigentlich auch sehen, aber hab's tatsächlich nicht geschafft. 2 Filme pro Cast werden mir tatsächlich wahrscheinlich auch in Zukunft pro Woche zu viel. Deswegen musst du jetzt gucken, Malte, dass ich nicht alles doppelt, denn wir haben natürlich schon mal über den Film gesprochen, beziehungsweise hast du mir schon mal erzählt, dass der Film so genial ist in den Doc Diaries. Ich glaube, Folge 5 war es oder sowas. Auf der Doc 90 hast du ihn ja schon geschaut. Jetzt mit ein bisschen Abstand, hat sich deine Meinung geändert oder hältst du ihn immer noch für so genial?
Hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich bin da sehr überschwänglich aus diesem Film rausgekommen, weil ich das einfach, also weil mich dann doch die Optik so krass durch den Film getragen hat, weil das schon einfach was unglaublich Besonderes ist, finde ich, und das kann man auch nicht, ich finde, man darf da nicht einfach nur sagen, ja, das war einfach nur mal wieder schön, sondern nein, das ist wirklich was ganz Besonderes. Und ich kann aber auch verstehen, Max, dass dir das zu viel geflackert hat, denn natürlich wird dann auch mit sehr breiten Pinselstrichen eben dann auch mal was so sehr, sehr, sehr feine Sachen abgebildet und das kann auch irgendwie schwierig sein fürs Auge. Ich fand das aber eigentlich gerade schön. Das waren gerade diese kleinen Details, so eine flackernde Kerze, wo dann aber das Flackern wirklich so das halbe Bild eingenommen hat, weil es eben ein Ölgemälde ist und nicht alles bis auf den letzten Millimeter animiert. Das fand ich eigentlich super, muss ich sagen, aber ist dann natürlich auch Geschmackssache. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass ich natürlich von Haus aus Fan bin von dieser Art Detektiv, von Fall zu Fall sich vorarbeiten und am Ende gibt's ein, zwei Twists, Geschichte bin. Einfach ohne Wenn und Aber. Und denn das ist ja eigentlich der Hauptkritikpunkt, den man ja auch in vielen Reviews liest online, dass es eigentlich so die gängige Meinung ist, dass die Machart super, super toll ist, aber die Geschichte dann nicht so doll. Und ganz ehrlich, jetzt mit Abstand, nee, ist sie nicht. Das ist sie nicht, das ist wirklich Hausmannskost. Das ist Toast mit Salami. Aber ich war halt auch noch Fan davon. Für mich war das halt trotzdem mehr als ausreichend, weil ich das eben von Grund auf mag. Aber wie gesagt, mit Abstand, nein, das ist ein ganz normaler Film. Und natürlich ist das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Machart. Und da muss ich aber auch sagen, ich fand die schön differenziert. Also ich fand das geil, ich kenne die verschiedenen Stile Van Goghs nicht mal, weil ich ein Kunstbanause bin, aber ich habe trotzdem gemerkt, wie viele verschiedene Stile, wie sein Frühwerk und sein Spätwerk, das habe ich mir dann von Jamie erklären lassen, wie das hier beides zur Geltung kam, wie das auch dann immer mit der Stimmung korrespondiert hat. Und wenn man, glaube ich, ein gewisses Grundwissen über Van Gogh hat, hat man den ganzen Film Spaß, weil man, glaube ich, alle 20 Sekunden so ein Easter Egg findet. Hast du da ein paar bekannte Motive entdecken können, Max? Bist du da so mehr drin als ich?
Ups, sorry, ich habe hier eine Fliege im Mund gehabt. Das hat aber im Film gar nicht.
Das war auch eine gemeine Frage.
Ja, nee, du hattest einen mega Redebeitrag. Ich habe schnell kurz den Mund offen stehen gelassen. Ruckzuck hast du eine fette Fliege im Mund. Das passiert manchmal. Das ist wie mit den Spinnen im Schlaf.
Kennt man.
70 im ganzen Leben, an einem Tag habe ich mal. So ist, glaube ich, die Statistik. Nee, ich bin auch ein Banause. Ich kenne eben das Filmplakat, das kennt man, sein Selbstporträt. Wenn ich sie sehe, kenne ich sie. Ich kann dir aus dem Kopf überhaupt nicht sagen, ich bin wirklich selber auch großer Kunstbanause. Ich habe zu Schulzeiten mal ein Bild nachgemalt, ziemlich einfach. Eigentlich, ich habe das große Aufhebens nie verstanden um Van Gogh, ging recht schnell, eigentlich 90 Minuten, dann war ich damit durch. Nee, kann ich wirklich nicht sagen. Irgendwas mit Booten, was mit Wasser und so ein bisschen Holland insgesamt. Das ist Van Gogh für mich. Oranje, go Oranje, ohne
so
Holland.
Ist es ja auch, wenn man ehrlich ist.
Auch, ja, es ist so ein bisschen, am Ende mehr ist es nicht. Ganz ehrlich, sage ich euch, wie es ist. Hier mal wieder die Wahrheit im Pencast. Hier hört ihr sie, dem Fernsehsender für Filme und authentische Meinung. Nee, sorry Malte, ich kann da gar nicht, kann da nicht aushelfen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch das Ding. Ich glaube, für Leute, die da, die vielleicht Fans sind, ist das eine total coole Sache und die freut dieses Gimmick auch. Die haben da dann Spaß dran. So.
Ja. Ich glaube aber, dass man generell sehr einfach viel Spaß an diesem Film haben kann. Ich glaube, dass es für Leute, die vielleicht auch nicht so mega anspruchsvoll sind, dass es einfach eine super Kinoerfahrung ist. Und ich finde, man sollte diesen Film schon auch Leuten empfehlen. Also ich tue das auf jeden Fall hier mit. Ich sage, Leute, guckt euch das mal an, denn das ist wirklich mal was Neues. Und klar ist die Story irgendwo natürlich ein bisschen brotig, aber die ist halt trotzdem auch genug. Und gerade auch das Pacing stimmt hier. Also ich finde nicht, dass totale Langeweile aufkommt, sondern dass eben diese Kriminalgeschichte, wie vorhersehbar sie dann am Ende vielleicht auch sein mag, dass sie gut den Film trägt und ein gutes Vehikel ist, um eben diese Bilder auch mal zu zeigen und die verschiedenen Kunststile. Jetzt beim Doc war ich ja mehr so der begeisterte Zuschauer, jetzt bin ich wieder knallharter Filmkritiker. Deswegen gebe ich trotzdem gute 6,5 Punkte von 10, weil es dann doch im Großen und Ganzen nichts Besonderes mehr ist. Aber ja, trotzdem sage ich, guckt euch mal den Film an. Ihr habt auf jeden Fall eine gute Zeit im Kino, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Und hat sich jetzt vielleicht von mir so ein bisschen hingeplappert angefühlt. Aber würde ich auch sagen, stimme ich zu. Punkt.
Punktzahl.
7.
Alles klar.
Moment. So. Hallo, ich bin auch wieder in diesem Cast und ich moderiere jetzt diesen Film ab. Wenn ihr Loving Vincent gesehen habt, dann schreibt uns noch eine Mail. derpenkers@gmail.com. Aha! Der ist ja noch gar nicht in den deutschen Kinos. Der kommt ja erst am 28. Dezember oder sowas raus. Wir haben ihn aber jetzt schon mal reingenommen, damit er vielleicht in den Film des Jahres eingehen kann. Aber ich habe ihn jetzt nicht gesehen und ihr beide wart jetzt auch nicht so begeistert wie Malte in der Doc-Woche. Also streichen wir den da direkt wieder raus von der Liste, die es noch gar nicht gibt. Trotzdem schreibt uns gerne, wenn ihr den Film gesehen habt, an die genannte Adresse. Und jetzt geht's natürlich hier weiter mit der Abschlussrunde.
Baring!
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe jetzt ein bisschen Super Mario Odyssey gespielt auf der Nintendo Switch. Ich muss immer noch sagen, die Konsole ist super geil tatsächlich. Aber ich bin noch nicht überzeugt von diesem Spiel, was überall Neunen und Zehnen einsammelt. Ich finde, dass es sehr geschmacksverirrt auf jeden Fall ist, was sie sich da für Levels überlegt haben. Es gibt da so ein Level, wo du in der richtigen Stadt bist mit so richtigen Menschen wie bei GTA. Nur, dass alle so ein 20er Jahre Anzüge anhaben. Ich finde schon, um jetzt mal in diesem Nintendo-Nerd Rezensionswelten zu bleiben, dass das neue Zelda schon eine Revolution ist. Beim neuen Mario finde ich das nicht so. Das ist eher so ein bisschen so, als würde man einem die ganze Zeit so rasseln und lustiges Kinderspielzeug immer so hinwerfen. Hier, mach das, bleib beschäftigt. Es wird wohl aber noch nach dem Durchspielen, was so, glaube ich, 10 Stunden dauert, noch anders. Da bin ich mal gespannt. Dann habe ich die neue Netflix-Serie Dark angefangen zu schauen, aber nur so 1,5 Folgen. Kann ich noch nicht so viel zu sagen, außer dass ich alle Charaktere sofort gehasst habe, aber es soll ja ganz... Also ich habe von meiner Freundin jetzt gehört, es soll interessant werden und cool mit der Zeitreise, Zeitverschiebungsthematik, die es da gibt. Von anderen habe ich gehört, es ist der größte Scheiß. Ich muss tatsächlich sagen, also ich bin schon aus Filmen so ein bisschen raus. Wir haben mal vor einem Vorgespräch darüber geredet, dass es, glaube ich, ganz gut ist, wenn wir mal eine kleine Pause nach dem Film des Jahres dann machen. Aus Serien und gerade aus Netflix-Serien bin ich mega raus. Also ich bin wirklich, ich habe das alles nicht mehr gesehen, was neu ist. Und ich glaube, ich gucke Dark auch nicht. Gucke natürlich aber gerade The Leftovers immer noch Staffel 3, wo ich heute wieder gelesen habe, bei IndieWire, Top 10 Serien des Jahres ist Leftovers auf Platz 1 und ich finde die Serie echt so kacke. Dritte Staffel hat noch irgendwie so...
Wenig Wikinger.
Sehr wenig Wikinger. Ich 5 Folgen haben wir noch. Ich bin bei den 3 ersten immer eingepennt nach so 10 Minuten. Also mein nice. Freund erzählt mir dann immer so, was passiert. Also mal gucken. Und dann viele Sachen, aber was ich noch empfehlen kann auf jeden Fall, mir hat es ein Arbeitskollege empfohlen, ist How Sound. Das ist ein Podcast übers Radio und Podcast machen, aber nicht so jetzt so Laber-Podcast wie das, was wir machen, sondern eher so Storytelling, Beiträge bauen und sowas. Also wie klingt man beim Sprechen so wie man selbst? Wie soll man Musik einsetzen? Wann macht es Sinn, zu erklären, worum es gerade in der Geschichte geht und wann macht es Sinn, sich eher als Sprecher zurückzuziehen und die Person reden zu lassen und sowas. Da redet ein Radiomacher mit halt super erfolgreichen Radiomachern aus den USA und das ist ganz cool, sich das mal anzuhören, wenn man selber sowas macht oder machen will. House Sound heißt es.
Ja, 2 Highlights von mir heute. Einmal, es ist tatsächlich, ein Highlight ist der Titeltrack aus A Ghost Story, I Get Overwhelmed von Dark Rooms. Ich finde diesen Song so geil, dass ich mir wahrscheinlich demnächst das Album kaufen werde von Dark Rooms. Das ist ja genau mein Ding, so übertrieben melancholisch, aber auch so ein bisschen
zu poppig,
poppig mit so einem Hipster Elektro basslastigen Sound drunter, ist genau meins, herrlich, so ein bisschen so wie Oscar and the Wolf, das mich daran erinnert, perfekt. Also erstmal das und mein zweites Highlight ist ein Film. Ich habe ja Geburtstag gefeiert letztes Wochenende für die Leute, für die Zuschauer, die es noch nicht wussten. Danke, du hattest mir auch an meinem Geburtstag, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Aber ein Geburtstagsparty-Wochenende ist natürlich auch verbunden mit einem Sonntagnachmittag auf der Couch, wenn alle wieder weg sind, zum Glück. Und da habe ich mir einen Film angemacht, den wir ja vielleicht zu Unrecht verpasst haben dieses Jahr. Valerian, Stadt der 1000 Planeten von Luc Besson. Der hat auch das fünfte Element gemacht. Und
mit Maximilian so Hecke als Cara Delevingne.
Als Cara Delevingne, ist richtig. Und Cara Delevingne war auch sehr cool als Heldin. Allerdings kann man das vom Held des Films, der so schäbig war, dass ich nicht mal seinen Namen kenne, kann ich das nicht behaupten. Ja. Das ist echt so ein bisschen der Film, der Jupiter Ascending sein wollte, aber es nicht geschafft hat. Ich hab echt so langsam die Vermutung, dass ich kurz nachdem der Film gestartet hat, kurz eingeschlafen bin, Luc Besson in meine Wohnung gerannt ist und mir so einen Dopamintropf in den Arm gerammt hat, so bevor ich es gemerkt habe. Denn dieser Film ist ja wirklich ein absoluter Angriff auf deine Sinne. jede Gott. Szene ist das Verrückteste der Welt. So, also jede Szene ist komplett anders. Es ist ja statt der 1000 Planeten, ist halt so ein Sci-Fi, Kriminal-Thriller, blablabla, Film, obwohl es so ein bisschen Avatar eigentlich. Die Story ist eigentlich Avatar, aber noch mit viel mehr bunten Bildern. Ich muss schon sagen, man muss die Ambition von Luc Besson hier loben, denn der Film ist wirklich too much, also wirklich too much. Du kommst gar nicht raus, jede Szene ist besonders und dadurch ist eigentlich auch gar nichts mehr besonders. Und die zweite Meinung, die ich noch kurz ansprechen möchte, ist, fuck, ist das hässlich. Der Film ist so pottenhässlich.
Oha.
Das hat so echt ein riesen Budget, dieser Film. War ja auch ein relativ großer Flop. Ich frage mich, wo das gelandet ist. Also ich kann es euch auch sagen, in den Kostümen, weil die Kostüme sind alle der Wahnsinn. Die sind so geil, die sind so detailliert. Aber die Animation dann im Gegensatz ist so schäbig, das ist echt 2006. Also das geht gar nicht irgendwie, muss ich sagen. Ich habe auch vor ein paar Wochen mal der Goldene Kompass nochmal geguckt, ich glaube sogar 2006, da war die Animation dreimal so gut. Also ganz komisch, ganz verrückt. Ich glaube, falsche Prioritäten gesetzt. Trotzdem ein perfekter Kater-Couch-Film, muss man sagen, weil einfach nur Sachen passieren, du die Story nicht verfolgen musst, weil sie eh so billig ist, dass du es checkst, so, du kannst auch kurz einpennen, du kannst dir kurz die Schokolade noch aus der Küche holen und irgendwie die Cola-Flasche ist völlig egal, du hast nichts verpasst, so eine Art Film ist das einfach und das hat eigentlich Spaß gemacht, aber ist nicht gut.
Ja, Ich freue mich, dass ich mal so ein vertrauenswürdiges Feedback zu Valyrian bekomme, aber ich habe mich da noch nicht rangetraut.
Mhm. Ja, ich habe den auch immer noch auf meiner kleinen, den gucke ich.
Ändert sich aber, glaube ich, nichts dran, weil ich glaube, für mich ist auch verkatert mittlerweile dieses krasse, alles blitzt und blinkt Kino einfach nichts mehr. Ich bin zu alt dafür. Ich bin jetzt 27, bald 28, in ziemlich genau einem Monat. Kann ich nicht mehr. Verstehe das nicht mehr. Ich weiß nicht, was die jungen Leute wollen, was sie brauchen. Liebe wahrscheinlich wie alle und sie holen es sich durch diese Art von Kino. Da bin ich raus. Meine Highlights. Ich habe gerade, während wir hier casten, einen Haufen Schotter auf eBay gemacht. Ich habe meine ganzen alten Warhammer-Sachen verkauft und bin jetzt Warhammer-Millionär. Und weiß jetzt nicht, wie lange...
Kannst du jetzt endlich Menschen kaufen?
Ne, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal für eine Woche nicht mehr arbeiten gehen. So reich bin ich. Herrlich ist es. Ansonsten Highlights. Ich habe an Film nichts geguckt. Ansonsten, warte mal, musikalisch. Nee, ich gehe nächsten Dienstag auf ein Konzert von... Headliner ist die isländische Band Solstafir. Ich spiele im Heimathafen Neukölln und weshalb ich, also die finde ich auch ganz cool, aber wichtiger ist die zweite Band und das ist nämlich die Sängerin Myrkur, auch glaube ich, aus Dänemark kommt, die habe ich glaube ich mal im Cast schon mal gesprochen, die so Black Metal macht, aber halt mit so einer sehr esoterischen, so sphärischen Frauenstimme drüber und das ist, finde ich, der Oberknaller. Und ich hab jetzt nochmal so ein paar Live-Videos auf Facebook gesehen und ich glaube, das wird richtig geil, ich habe da richtig Bock drauf. Und das ist, glaube ich, wird nächste Woche mein Highlight, aber ich spreche aber jetzt schon mal drüber, weil ich höre das auch und es ist jetzt immer noch Highlight. Es ist, alles ist ein Highlight in meinem Leben. Ist alles gut. Ich mache Schotter, ich höre geile Mucke. So läuft's.
Ja, und während du schon über Myrkur redest und von ihr schwärmst, bin ich ja schon fast beim Endkampf gegen Bowser. Also langsam muss ich hier diesen Cast mal abholen. Das war's mit dem Pencast 175, der eigentlich irgendwann mal hätte live sein sollen mit A Ghost Story und Loving Vincent. Wir hören uns wieder Off Duty, aber da gibt's was Besonderes am Donnerstag, was kein normales Gespräch ist. Und dann in der 176, und da sprechen wir über Star Wars. Es ist schon wieder soweit. Dezember, krass. Der neue Star Wars Film kommt. 2,5 Stunden, die letzten Jedi. Ich muss sagen, ich habe schon wieder Bock, obwohl das wahrscheinlich nicht so geil wird, aber eine Chance, wie ist es so wie bei Marvel? Ich gebe viele letzte Chancen. So, ja. Das hat ja ein bisschen gedauert so. Und ich gebe Rian Johnson gebe ich noch mal eine Chance. Mal gucken, wie der wird. Und dann quatschen wir dann noch über auch Killing of a Sacred Deer. Das war's für uns für diese Woche. Ihr könnt uns immer noch schreiben oder auf Facebook und Twitter kontaktieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao. 21 marbles. This vision of how we're taking my marbles.